von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Er ist der Neue und der Alte, der Oberbürgermeister unser aller Landeshauptstadt, gerade wiedergewählt mit einem Ergebnis, das ja schon fast was von CSU-Parteitag hat. Dabei ist das gar nicht seine Partei. Er hat noch viel vor, stand auf seinen Plakaten und heute hat er diese Sendung vor. Mein Gast heute, Ulf Kämpfer. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Da ist er jetzt wieder. Jetzt macht das nochmal. Er wollte es nochmal wissen, ne?
Ja, ich wollte es sehr gerne nochmal machen. Ich habe mich ja nicht richtig aufgedrängt vor ein paar Jahren, Oberi zu werden. Das war ja eine besondere Situation. Und jetzt habe ich aber Blut geleckt und das hat sehr, sehr viel Freude gemacht. War auch sehr anstrengend, aber sehr erfüllend. Und in der Stadt wie Kiel, da haben wir viele Baustellen jetzt aufgerissen und ich war der Meinung...
Das wäre auch gemein gewesen, wenn Sie irgendeinen Nachfolger mit diesen ganzen Bauzäunen hier zurückgelassen hätten.
Möchte ich das auch selber wieder zumachen.
Heute Abend sind Sie Grüß Gott Onkel, weniger Aktenfresser, das haben Sie mal gesagt. Mhm. So dazwischen, das ist das Amt des Oberbürgermeisters, was mehr Spaß macht, weiß ich nicht.
Also ich schätze gerade die Kombination aus beiden. Nur so eine Art Stadtdirektor zu sein, der nur nach innen arbeitet, das kann ich. Ich bin Jurist, aber das politische Gestalten, das finde ich eben auch sehr spannend. Das ist viel mehr als das, man setzt Beschlüsse der Verwaltung bzw. der Ratsversammlung um und das macht den eigentlichen Reiz aus. Und Grüß Gott, Onkel, naja, das war so ein bisschen spöttisch damals formuliert. Es ist ganz vielen Menschen wichtig, dass man vorbeischaut, dass man würdigt.
So eine Äußerung kann man auch mal Menschen auf den Schlitz
ganz
treten,
genau,
ganz schnell. Ne?
Ganz genau. Ja, so. Aber eben nur das wäre es eben auch nicht. Und deswegen ist das so, wie das Amt gestrickt ist, ist es für mich und meine Talente, glaube ich, genau richtig.
Na, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört. Ich möchte noch genauer wissen, was Ulf Kämpfer an diesem Job gefällt, was nicht, was er noch vorhat, was es mit den rosa Kleidern auf dem Fahrrad auf sich hat, wo er Kraft schöpft und welche Kraft von Kiel gerade ausgeht. Über all das werden wir sprechen heute Abend. Gerade wiedergewählt mit tatsächlich fast 66% der Stimmen im ersten Wahlgang. Stichwahl wäre schon eine Niederlage gewesen?
Jeder Sieg ist ein Sieg in der Demokratie, aber ich habe mir und unser Konkurrenten, glaube ich, viel erspart, weil wir alle auf den Felgen am Ende waren, dann nochmal 2 Wochen weiterzumachen. Das war gut, dass es nicht sein musste. Noch viel besser ist dieser wirklich, ja, für mich auch überraschend starke Vertrauensbeweis gewesen. Jetzt wirklich in Kenntnis all dessen, was ich gut und vielleicht auch nicht so gut gemacht habe, zu sagen, ja, doch, soll er nochmal machen.
Die wollen, dass die Zäune wegkommen.
Die habe ich ja noch nicht selber aufgestellt, aber klar, in einer Großstadt, die gerade im Auf- und im Umbruch ist, da geht nicht alles glatt. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ihr mich wählt, dann wird es weiter Baustellen geben. Die verschwinden vielleicht dann schneller. Aber wenn man jahrzehntelang wenig Geld hatte, jetzt endlich gestalten kann, dann sollte man die Chance nicht vermasseln und das versuchen wir.
Vermasseln Sie jetzt nicht Ihre Selbstvorstellung, bitte. Die kleine Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich selber vor und Sie müssen nicht mühsam nach Worten suchen. Das haben Sie genug getan im Wahlkampf und das tun Sie wahrscheinlich auch sonst. Deswegen, wie Sie das vielleicht auch kennen oder schreiben Sie alle Reden selbst? Wahrscheinlich kann man gar nicht.
Ich schreibe fast alle meine Reden selbst, beziehungsweise ich schreibe sie gar nicht mehr. Ich habe dann Notizen oder so eine Art Mindmap, das ist so ein Gekritzel. Und die nehme ich dann als Steinbruch für meine Reden. Die meisten Reden, die ich halte, sind ja so 5 bis 10 Minuten lang. Das kann ich mittlerweile ganz gut mit ein paar Impulsen. Und
Das muss man können.
Und also, ich werfe auch niemandem vor, der sagt, Mensch, ich habe hier ein mühsam erarbeitetes Manuskript, das lese ich dann ab. Das kann auch gut sein, aber die meisten Menschen freuen sich, wenn jemand einfach so redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Ich habe hier ein mühsam erarbeitetes Manuskript. Ulf Kämpfer, wie wir ihn sehen. Sie können das mal vorlesen. Und wenn es Protest gibt, sagen Sie gerne Bescheid.
Mein Name ist Ulf Kämpfer, Dr. Ulf Kämpfer. Ich bin 47 Jahre alt und Oberbürgermeister der Stadt Kiel. Das bin ich seit gut 5,5 Jahren und trotzdem ganz frisch, denn ich bin gerade erst wiedergewählt worden. Geboren wurde ich in Eutin, mein Abitur habe ich in Plön gemacht und dann bin ich erstmal raus aus Schleswig-Holstein. Zivildienst mit Menschen mit Handicap in Hamburg, dann Jura- und Philosophiestudium in Göttingen. Und das war ein Glücksfall, denn dort habe ich meine Frau Anke kennengelernt. Da waren wir beide 21 Jahre alt. Von Göttingen aus ging es nach Galway in Irland, Berlin und New York. Und 2001 wieder nach Schleswig-Holstein. Das sollte eigentlich auch nur eine Station, eine Etappe unseres Lebens sein. Aber dann wurde meine Frau und ich hier heimisch. Und Eltern unseres Sohnes Johann und irgendwann war klar, wir sind und bleiben jetzt Kieler. Gearbeitet habe ich als Richter und für die Landesregierung, bis mich die Kieler und Kieler 2014 zu ihrem Oberbürgermeister gewählt haben. Politisch interessiert war ich schon immer und SPD-Mitglied bin ich seit meiner Studienzeit. Aber ein politisches Amt habe ich nie angestrebt. Und so war es auch weder mein Ziel noch meine eigene Idee, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt zu werden. Doch als ich 2013 gefragt wurde, ob ich es mir vorstellen kann, war ich schnell begeistert und bin es immer noch. Aber natürlich gibt es auch den privaten Ulf, den Ehemann, den Vater, den Freund, den Radfahrer, den Läufer, den THW Kiel und den Holstein Kiel-Fan. Und auch, wenn ich Kämpfer heiße, mit der Faust auf den Tisch zu hauen, ist nicht so mein Stil. Und vielleicht liegt es auch daran, dass mein Vater CDU-Gemeinderat im Kreis Plön war und meine Frau Grünen-Politikerin ist, dass ich ein eher kooperativer und harmonieorientierter Typ bin. Aber klare Kante habe ich spätestens als Richter gelernt.
Kein Widerspruch, oder?
Gut recherchiert.
Na Gott sei Dank. Man muss ja sagen, Kiel hatte mit den Oberbürgermeister SternchenInnen, so sagt man es glaube ich auch, gendermäßig korrekt, Pech auch in den letzten Jahren. Also wenn wir erstmal Thorsten Albig, ne, nach nur 3 Jahren war er weg, weil er ja Ministerpräsident wurde, dann war da Susanne Gaschke, die ja sehr schnell das Handtuch geworfen hat. Sie haben vor gut 5 Jahren gesagt, Sie würden das jetzt für 6 Jahre plus X machen. Dafür würden Sie antreten. Jetzt sind wir bei X angekommen. Wie fühlt sich das an jetzt? Also 6 plus X tatsächlich so gut wie erreicht zu haben.
Das fühlt sich super an. Meine Jobs vorher waren nie so lang. Ich war 2 Jahre Staatssekretär, ich war 4,5 Jahre Richter. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Aber jetzt mal sozusagen die dicken Bretter zu bohren und auch mit einer längeren Perspektive. Und gerade als Oberbürgermeister hat man dann ja auch den Eindruck, da bleibt was. Da kann man nachher auch sehen und zeigen, was ist da eigentlich entstanden. Es bringt nicht immer Spaß, aber es ist immer unglaublich erfüllt, ja. Unglaublich intensiv.
Sie sind ja wirklich, Sie haben schon angedeutet, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, damals tatsächlich auf so einen Chefsessel dann auch. Haben Sie auch ein bisschen Blut geleckt? Also, weiß ich nicht, kann es auch der Chefsessel nochmal eine Stufe drüber sein? Ist ja nicht weit hier das Landeshaus, so wie es auch der Albig damals vorgemacht hat. Also ohne, dass Sie jetzt, Sie werden nie sagen, dass Sie das vorhaben oder so, aber könnte Sie das grundsätzlich reizen, sowas?
Ja, grundsätzlich könnte mich auch sowas reizen. Ich bin immer ein politischer Mensch gewesen, habe parallel gesagt, okay, du willst ein guter Jurist werden, du willst nicht auf Politik angewiesen sein, aber die Welt verändern wollte ich, seitdem ich 12 bin, glaube ich, als ich mir Gandhi im Kino angeschaut habe. Und insofern liegt das nahe, dass ich, wenn ich nicht mehr Kieler OB bin, vielleicht auch weiter Politik mache, aber eben auch nur vielleicht. Mhm. Ich bin als Familienrichter auch Mediator gewesen, das hat mich geprägt, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich bin sehr gut damit gefahren, mich auf das zu konzentrieren, was ich gerade tue. Und wenn dann eine Gelegenheit vorbeischwimmt, dann muss man wie so ein Geißeltierchen zugreifen und irgendwas wird schon vorbeigeschwommen kommen.
Ja, mal gucken, was da noch vorbeischwimmt. Aber jetzt ist erstmal Kiel. Sie sind Doktor. Wie wichtig ist Ihnen das? Ich habe jetzt immer nur Herr Kämpfer gesagt. Eigentlich muss ich ja sagen, Doktor
nee, Kämpfer ist. Das ist mir nicht wichtig.
Ja, also das ist einem wichtig, wenn man das macht.
Das zu machen, das war mir wirklich wichtig, weil das war auch mal so ein dickes Brett zu sagen, kann ich das, eine wissenschaftliche Arbeit schreiben? Außerdem war das für mich der Vorwand, mal eine Zeit lang in den USA zu leben mit dem Promotionsstipendium und da gab es auch Krisen und da musste man sich auch richtig, richtig durchbeißen. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die
also ein Ziel zu haben und
ein Ziel zu haben,
was zu Ende zu bringen.
Genau, und mal wirklich sich in eine Sache auch gedanklich richtig, richtig rein zu vertiefen. Das war gut und ich bin heute immer noch ein bisschen stolz darauf. Das Bundesverfassungsgericht muss gerade über Sterbehilfe entscheiden.
Das war Ihre Arbeit, ne? Die Selbstbestimmung sterbewilliger Sterbehilfe im deutschen und amerikanischen Verfassungsrecht.
Ganz genau. Ja. Und mein Anlass war damals Entscheidung in den USA. Und ich habe damals gesagt, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, irgendwann wird sich das Bundesverfassungsgericht auch dieser Frage stellen müssen. Und ganz gerade aktuell muss sie das tun, weil da geht es um das Verbot von ärztlich assistiertem Suizid. Und ich hoffe ja so ein bisschen, dass die meine Dissertation zitieren in ihrem Urteil.
Das wäre nochmal so. Haben Sie sie schon, oder?
Ich weiß, dass das Bundesverfassungsgericht das in ihrer Bibliothek hat. Mhm. Aber das ist nur ein bisschen wissenschaftliche Eitelkeit. Aber das Thema lag mir im Herzen und das war auch ein Grund, warum ich so gerne Jura studiert habe, weil es eben nicht nur staubtrocken ist, sondern das Leben von uns ja überall prägt und in Bahn lenkt. Und
das heißt, das war Ihr Ziel. Also wenn Sie sagen, Sie haben Gandhi gesehen, Sie wollten die Welt verändern, Sie wollten quasi als Jurist die Welt verändern und hatten jetzt nicht vor Augen, der gut verdiente Partneranwalt in Strafrecht, Verkehrsrecht etc. zu sein.
Also ich hätte das auch gekonnt, ich habe in Kanzleien gearbeitet, aber Gandhi, was ja viele gar nicht wissen, war Anwalt. Er hat in Oxford studiert und hat das dann als Basis genommen für alles andere. Nun bin ich weit davon entfernt, mich mit Gandhi zu vergleichen. Aber diesen humanen Impuls mit, nicht sag ich mal mit der Axt im Walde, sondern sag ich mal mit Respekt und dem ja mit allem ihre Würde zugestehen und trotzdem Hartnäckigkeit, politische Ziele zu verfolgen. Da gibt's wenige, die mich so beeindruckt haben in meiner Jugend wie tatsächlich Gandhi.
Mein Gast heute, ein Sonny Boy der Robert Habeck Klasse. Das hat eine Zeitung mal über ihn geschrieben. Adelt das oder nervt das?
Ja, niemand will ja sozusagen eine Kopie von jemand anders sein.
Eben.
Aber mit Robert Habeck verglichen zu werden, nehme ich jedenfalls als Kompliment wahr, weil ich ihn sehr schätze und die Art und Weise, wie wir Politik machen wollen, in der ähneln wir uns, glaube ich. Und wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages nochmal und ich würde mich für sicher freuen.
Ach so, wenn er Kanzler wird, oder?
Keine Ahnung, aber die politische Landschaft ist ja wirklich ins Rutschen gekommen. Leider rutscht meine...
Würden Sie nach Berlin gehen, wenn der Habeck also ein wichtiges Amt hätte da?
Wie gesagt, ich bin politisch, ich bin, wenn ich hier durch bin in Kiel, voraussichtlich, sage ich mal, nach den 12 Jahren, dann bin ich 54, dann will ich noch nicht in Rente gehen. Ob ich dann weiter Politik mache, weiß ich nicht, aber ich schließe es auch nicht aus, nochmal woanders hinzugehen.
Wenn die Zäune da weg sind.
Ja, das ist ja nächstes Jahr der Fall.
Na gut, okay. Ich kann ja jetzt alle Fragen stellen, die einen so als jemand, der hier viele, viele, viele Jahre gelebt hat, auf den Nägeln brennt. Wir haben die vielen Bauzäune in Kiel angesprochen. Können Sie es noch hören?
Ja, ich kann das hören und ich sage immer selbstbewusst, Baustellen sind super, weil in einer Stadt, wo was passiert, sind nun mal Baustellen und Kräne in einer Stadt sind das Zeichen, dass eine Stadt im Aufbruch ist.
Aber ja, wirklich an allen Ecken, ne? Es tut sich tatsächlich was. Also da schon wieder ein Hotel, dann haben wir natürlich da den Kanal mitten in der Stadt. Mhm.
Ja, 10 Milliarden Investitionen sind in der Stadt. Ich glaube, das war seit den Zeiten, als hier in Kiel für Olympia 72 alles Mögliche gebaut wurde, haben wir das nicht mehr gehabt. Das ist jetzt mit vielen Belastungen und Nerverei verbunden. Mich nervt das natürlich auch. Und am meisten nerven mich diese blöden Absperrgitter an der Kiellinie. Manchmal ist es einfach auch bürokratischer Wahnsinn, unter dem wir leiden, unter Fachkräftemangel, unter ausgebuchten Baufirmen. Und dann dauern Dinge auch länger, als sie in einer idealen Welt dauern müssten. Da wollen wir noch besser werden, aber das Nervkram damit verbunden ist, wenn eine Stadt sich heute, das habe ich nie anders versprochen und vor allem habe ich es auch im Wahlkampf nicht anders versprochen, sondern es war immer klar, ich möchte, dass Kiel eine dynamische Stadt bleibt und diese Chance haben wir vielleicht jetzt nur in den nächsten Jahren, weil man nicht weiß, wie die Konjunktur sich entwickelt. Und deswegen bitte ich immer um, nicht nur um Verständnis, sondern auch um ein bisschen um Zustimmung dafür. Und ich gerade jetzt im Wahlkampf habe ich immer versucht, sozusagen der Komplexität von Dingen, die nicht so einfach sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen und wo Leute denken, sich an den Kopf fassen. Wieso kann das denn sein, dass das da 3 Jahre steht? Es kann sein. Und es liegt nicht daran, dass der OB oder seine Beschäftigten so blöd sind, sondern es sind manchmal einfach die Mühen der Ebene. Mhm. Und offenbar haben zumindest eine Mehrheit der Kielerinnen und Kieler gesagt, okay.
Die nehmen sie nicht übel.
Die nehmen es mir nicht übel oder sie sagen, okay, dann ist das vielleicht so. Ja. Finde ich immer noch nicht toll, aber ich vertraue darauf, dass der Kämpfer uns da nicht anlügt oder irgendwas vom Pferd erzählt.
Wie sehr nervt das dann auch irgendwie, wenn wir, Sie sagen gerade Baufirmen nicht da, Fachkräftemangel, bürokratische Dinge, die man ja vielleicht so hätte planen können oder auch nicht wissen konnte vorher. Und dann stehen sie da und sagen, ich habe was versprochen, aber es wird und wird nichts.
Und dann steht man ziemlich wie ein begossener Pudel da, das nervt schon und das ist auch schwieriger geworden. Ich habe jetzt gerade mit einem leitenden Mitarbeiter im Tiefbauamt gesprochen, der sagte, Mensch, vor 20 Jahren haben wir in Norwegen Kai gebaut, das hat 4 Jahre gedauert. Wenn ich ihn heute nochmal bauen würde, wird es 10 Jahre dauern. Also wir laden uns da auch auf mit Planungserfordernissen auf. Das tut der Sache häufig nicht gut und ich sehe das ja, wie das unsere Nachbarn in Dänemark häufig machen, in Aarhus, eine Stadt, die sich toll entwickelt hat, die sind einfach fixer, nicht weil sie klüger sind als wir oder pfiffiger, sondern weil die einfach bessere Gesetze haben teilweise und da wird auch nicht jeder überbarbiert von den Bürgern, sondern die haben auch Bürgerbeteiligung. Und ich glaube, da können wir uns wirklich ein, zwei Scheiben von abschneiden. Ich will ja nicht so, dass wir das wie in China machen, wo dann die Projekte durch die Viertel gezogen werden, komme was da wolle. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit schauen, um mal ein paar gute Beispiele zu sehen.
Und Aarhus hat einen fertigen Kanal tatsächlich auch.
Der ist der Vorbild für den kleinen Kiel-Kanal. Das ist jetzt 20 Jahre her, dass hier Menschen von der Stadtverwaltung zusammen mit den Einzelhändlern nach Kiel gekommen sind. Schon damals hatte es die Kieler Innenstadt nicht leicht. Und daraus hat man dann das konkrete Projekt gemacht und jetzt ist es bald fertig. Das war nochmal eine schwierige Phase jetzt im Bau, aber wir haben 500 Millionen Investitionen, wir haben 20 neue Geschäfte und Restaurants, die in die Innenstadt kommen, die großen Leerstände verschwinden jetzt. Und meine Hoffnung ist, dass das eben nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern wir das für die nächsten Jahre stabilisieren können, denn die Kiellinie und die Kieler Innenstadt, das soll noch bitte schön die Visitenkarten der Stadt sein. Und das sind sie im Moment nur zum Teil.
Das wäre schön, wenn das wieder so wäre tatsächlich. Ja, also gerade so, wenn man so, also ich meine, jeder Schleswig-Holsteiner ist ja irgendwie mal mindestens einmal im Jahr in Kiel und geht hier einkaufen und stellt dann fest, also so ab Kanal ist sowieso, da ist nur noch Leerstand. Dahinter haben sie jetzt schöne Häuser gebaut. Das ist hier direkt vorm NDR. Irgendwie ganz schön, neuer Stadtteil, aber dazwischen Leerstand tatsächlich. Da kann man ja auch als Oberbürgermeister nicht viel tun.
Doch, man kann sehr viel tun. Ja. Denn das, was passiert ist, ist eine Strategie, die hat auch schon begonnen.
Was machen Sie zum Beispiel bei meinem geliebten Herrenausstatter, ja, wo ich früher mal meinen Sakko gekauft habe? Dieses schöne, große Kaufhaus da, das steht leer seit Ewigkeiten, da können Sie doch auch nicht, was, wenn keiner das attraktiv findet, kommt er nicht.
Das stimmt, aber zur Attraktivität gehört ja zum Beispiel dazu, dass wir mehr Wohnungen in die Stadt bekommen haben, dass da auch mehr Menschen unterwegs sind, dass wir den Kiel-Kanal gebaut haben, der im Umfeld schon 100 Millionen Investitionen ausgelöst hat, zum Beispiel direkt wo Anson früher war, 5 Restaurants, Veranstaltungsflächen, auf der anderen Seite ein großes Fitnesscenter und so weiter. Also, dass da man mehr Gründe hat, als nur einzukaufen, in die Stadt zu kommen. Und das scheint aufzugehen. Und was das Anson-Gebäude angeht, das ist verkauft, da ist ein Investor drin, macht ein tolles neues Konzept. Mhm. Mehr kann ich noch nicht verraten.
Aber ich kriege keinen Sakko mehr da.
Nee, aber dafür gibt es ja Kellys und Witte und Peek und Kloppenburg und
viele andere Sachen. Sie meinen jetzt auch in Sachen Übergröße, ist auch für mich wichtiger inzwischen.
Alles, ja. Alles zu haben und das entscheidet am Ende der Markt, was für Geschäfte da sind. Aber bei allen Schwierigkeiten, die die Kieler Innenstadt sicherlich hat, sie ist auch ein bisschen zu schlecht geredet worden. Es gibt immer noch tolle Geschäfte und es kommen jetzt gute dazu. Nicht nur die großen wie Primark, das ist ja auch eine schwierige Geschichte, sondern auch viele andere Sachen und der Mix macht es am Ende. Und ich finde, ich sage immer im Wahlkampf, können Sie sich gar nicht vorstellen, wie viele hunderte Leute mich wieder auf den kleinen Kiel-Kanal angesprochen habe. Und ich habe allen gesagt, Leute, im nächsten Mai, wenn die Sonne scheint, der Schilf und die Bäume gepflanzt sind, dann treffen wir uns auf ein Cappuccino und freuen uns, wie schön das geworden ist. Und ich glaube, ich muss jetzt sehr viel Cappuccino kochen, weil dass ich allen das gesagt habe.
Und das klappt auch mit dem Mai?
Davon gehe ich aus.
Okay, so ein kleines Türchen ist noch offen dahin. Also ich finde das ehrlich gesagt auch spannend irgendwie. Also sie bauen ja, früher hatte man so diese ersten Strategiespiele am Computer. Die Sims waren das, glaube ich, wo man ganze Städte gebaut hat. Und so. Ist das auch so ein bisschen?
Ja, das Lego. Ist klar. Also ich habe immer gesagt, Bürgermeister von Baden-Baden, ja. Was soll das? Ja,
so wieso sagen Sie jetzt Baden-Baden?
Naja, weil
ich bin da geboren, deswegen
das,
also passen Sie das auf.
Wusste ich nicht. Ich war da noch nie, aber ich stelle mir das vor wie eine sehr saturierte, wohlhabende Stadt.
Früher.
Wo man dann, sag ich mal, ja,
ein Festspielhaus bauend
so alles ja. Mögliche. Kiel ist eine unglaublich tolle Stadt, aber wir haben auch 34.000 Menschen, die von Hartz IV leben. Wir sind eine arme Stadt. Wir haben bei der Migration, bei den Geflüchteten große Herausforderungen. Wir hatten die Werfenkrise, die war uns wirklich Jahrzehnte in den Kleidern. Und da jetzt so diese Umkehr mit anzuschieben, wo man dann noch das Gefühl hat, es ist nicht egal, wer ist Oberbürgermeister, wer hat die Mehrheit in der Ratsversammlung, zieht die Stadtgesellschaft mit. Das ist unglaublich spannend. Städte, die von selbst funktionieren oder Wolfsburg, die dann, was weiß ich, 250 Millionen Gewerbesteuer von VW jedes Jahr bekommen, das ist sicherlich auch spannend. Aber Dinge, die nicht einfach sind und die man trotzdem hinbekommt, das sind doch auch privat eigentlich die spannendsten Sachen, als die Dinger, den Elfmeter, den man zum 150. Mal versenkt. Also sozusagen aus so einer, mit dem Rückstand in die erste Halbzeit zu gehen und dann noch zu kommen. Das ist doch ein bisschen die Story, die ich gerne irgendwann über Kiel erzählen möchte. Ja. Und das ist viel spannender.
Er hat tatsächlich noch viel vor. Jetzt haben wir so viel Finger in offene Wunden gelegt. Und wie gesagt, er hatte auf alles eine Antwort. Wir können ja auch mal über die Erfolge reden. Jetzt ist die Wahl ja gelaufen. Jetzt kann uns niemand mehr vorwerfen, irgendwie wir würden da Stimmung machen. Wenn man Sie fragt nach Ihren Erfolgen in den vergangenen 5 Jahren, ich sag mal 30 Sekunden ab jetzt.
30 Sekunden ab jetzt. 12.000 neue Jobs, jede Woche 50 dazu in Kiel. 1.000 Kita-Plätze, 1.000 Mensen in Plätze in Schulen, 1.000 Betreuungsplätze in der Nachmittagsbetreuung, 5.000 genehmigte Wohnungen, die jetzt ganz schnell gebaut werden, hoffentlich. Eine neue Wohnungsbaugesellschaft, ein tolles Gaskraftwerk, weswegen wir unsere Klimaziele 2020 einhalten. Aber auch ein neuer Sound der Stadt mit digitaler Woche, mit San Francisco, mit Startups und vielen anderen Dingen.
Möp.
Das reicht doch schon.
Das war schon gar nicht schlecht, ja. Das Silicon Valley Deutschlands. wird Kiel.
Na, noch nicht ganz, aber es gab jetzt das allererste Smart City Ranking, 81 Großstädte. Da sind wir auf Platz 18 oder 18 oder 16, glaube ich, sogar gelandet. Das finde ich schon mal nicht so schlecht, weil das ist manchmal auch eine Geldfrage, ob man Glasfaser hat, ob eine Verwaltung digitalisiert ist. Und unser Kollege in Lübeck ist Platz 67 und da habe ich gedacht, okay, sind wir in Schleswig-Holstein noch gar nicht so schlecht.
Was Sie noch so vorhaben, das haben Sie ja auch schon ein bisschen angedeutet, Sie haben das Vertrauen der Menschen bekommen, 66% der Stimmen. Wie demütig macht dann so ein Wahlergebnis auch?
Also erstmal macht es stolz, aber es macht auch demütig, weil damit auch Erwartungen verbunden sind. Und diese kann man verfehlen oder man kann sie erfüllen. Und in Kiel ist es ja manchmal schon so, dass nicht gemeckert genug gelobt ist. Und andererseits das Amt des Oberbürgermeisters noch ganz viel Autorität hat.
Ist das so, ja?
Ja, natürlich. Also ganz viele Menschen, also sozusagen, das merkt man zum Beispiel, wenn man mit Geflüchteten spricht, für die ist es unvorstellbar, dass da so ein Oberbürgermeister sich einfach so mit ihnen unterhält oder so ein Selfie mit denen macht oder einfach so ansprechbar ist oder nicht mit Bodyguards unterwegs ist, sondern mit dem Fahrrad über den Wochenmarkt fährt. Dass diese Distanz, die ist in anderen Ländern noch viel größer, aber auch bei uns, wir haben ja schon auch viel Kritik so an Institutionen, die Kirchen, die Polizei, die Politik, da wird der viel auch, ja, viel in Frage gestellt. Das ist, glaube ich, nicht nur gut für unsere Demokratie. Und ich versuche so eine Mischung zu machen, diesem Amt eine Würde zu wahren, aber auch ein nahbarer, halbwegs sympathischer, offener OB zu sein, der nicht auf Wolke 7 schwebt oder sich in seiner Blase nur bewegt, sondern einfach auch nah an den Dingen ist. Ich bin ja Familienrichter gewesen hier auch, hat mich sehr, sehr geprägt.
Ja, Mediator, ja, das hilft Mediator, wahrscheinlich auch sehr, oder?
Also beides. Also das in der Kombination war das für mich die allerbeste Vorbereitung, weil als Mediator muss man 4 Stunden in einer Verhandlung mit Eltern, alle schreien, laufen heulend raus und immer noch ruhig, empathisch, gelassen zu sein, wenn alle anderen verrückt spielen. Das habe ich da gelernt und das erlebt man als Oberbürgermeister auch.
Da kann jetzt so eine Stadtratssitzung nicht mehr schocken.
Und andererseits eben auch durchentscheiden zu müssen. Und wenn man darüber entschieden hat, dass ein Kind aus einer Familie genommen wird, ohne genau zu wissen, ob das gut geht. Aber man weiß, ich entscheide hier über Lebensläufe und damit muss man klarkommen. Und das heißt, in Unsicherheit Entscheidungen zu treffen, von denen ich weiß, dass nicht alle das gut finden, das habe ich als Familienrichter gelernt und ich habe unglaublich viel gesehen. Ich komme nun wirklich aus einer sehr glücklichen, behüteten Kindheit vom Land. Aber als Familienrichter habe ich auch Dinge gesehen, von denen ich geahnt, aber nicht gewusst habe, was es so an Leid auch gibt in Familien. Und als Oberbürgermeister empfinde ich das als Verpflichtung, daran etwas zu ändern, auch wenn das Jahrzehnte am Ende dauert, aber man muss damit anfangen.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord.
Kurz nach 21 Uhr ist es. Ulf Kämpfer ist noch bei mir, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Abendtermine ist dieser Mann ja wahrscheinlich gewohnt, nehme ich mal an. Nicht? Man ist ja auch immer mal eingeladen. Jetzt ist so die Zeit wahrscheinlich kurz nach 21 Uhr, wo man auch gerne mal weg möchte, oder?
Das ist so. Ich habe natürlich viele Abendtermine, viele Wochen, wo ich keinen einzigen Abend mal frei habe. Aber ich versuche, weil ich ja auch noch einen 14-jährigen Sohn habe, dass ich bin so immer der Erste, der dann geht, wenn es nicht mehr unhöflich ist.
Das wäre meine Frage. Also wann ist es nicht mehr unhöflich? Also das muss man ja auch lernen wahrscheinlich dann.
Ja, wenn das Dessert aufgegessen ist und die Reden gehalten sind.
Schon bis Dessert. Ja,
schon
bis
das versuche ich schon, weil als OB kann ich ja nun nicht auch immer, also was ich auch hasse, ist irgendwo nur reinzuschneiden, mein Grußwort zu halten und dann wieder gleich die Biege zu machen. Ja. Das ist verdammt unhöflich. Aber da muss man einen guten Kompromiss finden.
Gibt es Tricks, wie man unbemerkt verschwinden kann?
Naja, keine Zaubertricks, aber ich will gar nicht unbemerkt gehen. Und was ich wirklich gelernt habe, ist, wenn man begründet, warum, und wenn man sagt, ich habe diese Woche meinen Sohn noch nicht gesehen abends, dann hat man auch unglaublich viel Verständnis. Jedenfalls bei 95% der Leute und die anderen 5%, die dann trotzdem gekränkt oder enttäuscht sind, das muss ich in Kauf nehmen, weil ich irgendwann nicht mehr Oberbürgermeister bin und dann möchte ich immer noch glücklich verheiratet sein, ein gutes Verhältnis zu meinem Sohn haben und dass meine Freunde mich nicht nur aus der Zeitung kennen.
Okay, das versteht man. Das versteht man so gesehen, wenn Sie bis 22 Uhr noch die Zeit hätten. Ich weiß nicht, ob Ihr Sohn heute zuhört jetzt noch, aber
heute Abend kriegen wir das
Papa hin. Kommt heute ein bisschen später. Wir haben schon gehört, Ur-Schleswig-Holsteiner tatsächlich, in Eutin geboren, Abitur in Plön. Mehr habe ich nicht gefunden über Ihre Kindheit. Ich weiß, dass Sie geschrieben haben, ich komme vom Dorf, von welchem ist nirgendwo zu finden. Hat das einen Grund?
Nö, keine Ahnung. Es ist das Dorf Niederklewitz, ein 300-Seelendorf zwischen Plön und Malente, genau an der Kreisgrenze. Und es ist so idyllisch, wie man sich das anhört. Überall Seen, Wald und außer im Wald Räuber und Gendarm zu spielen und Fußball zu spielen und im Sommer natürlich im Wasser zu sein und im Winter Eishockey zu spielen, als die Seen noch zufroren. Außerdem habe ich eigentlich wenig gemacht in meiner Jugend und das war eigentlich eine sehr coole Sache.
Eine sehr behütete Kindheit, eine sehr glückliche Kindheit, haben Sie vorhin gesagt.
Absolut.
Ja. Eine Kleinigkeit habe ich dann doch gefunden, die SPD war gar nicht Ihre erste politische Heimat. Sie waren schon Mitglied der CDU, also der Jugendorganisation, der Jungen Union tatsächlich.
Ja,
Jugendsünde, oder?
Ich sage halt mal, die andere kiffen. Ich bin in der Jungen Union gewesen, jeder hat so seine Sachen, die er dann mal so ausprobiert. Ich habe ja gesagt, ich war früh politisch interessiert. Mein Vater war im Gemeinderat für die CDU, eher so aus pragmatischen Gründen, weil meine Eltern kommen aus der Landwirtschaft und auf dem Dorf, da ging man dann halt eher in die CDU als in die SPD.
Sie brauchen sich nicht entschuldigen, das ist vollkommen in Ordnung.
Aber ich will es erklären.
Gibt diese Lebensläufe.
Genau. Und mein Bruder war, ich habe einen älteren Bruder, 9 Jahre, als ich so politisch wurde, 82, 83, da war hier die Nachrüstungsdebatte. Mein Bruder war Panzerführer bei der Bundeswehr, hatte sich auf 2 Jahre verpflichtet. Da haben wir viel diskutiert und er war mir natürlich gnadenlos überlegen in all den Diskussionen und das hat mich gewurmt und dann habe ich ja wirklich mich sehr interessiert und dann bin ich in die Junge Union eingetreten damals aus einem politischen Impuls, auch weil die Schülerunion Fahrten zum Oktoberfest organisiert hat, bin ich zwar da nie gewesen, aber das war dann interessant. Aber dann bin ich nachher auf Kirchentagen gewesen und vieles andere und dann habe ich gemerkt, dass es auch ganz andere politische Ideen und Milieus gibt und das fand ich unglaublich aufregend. Und dann war ich irgendwann so, dass ich merkte, nee, ich bin doch eher linksliberal. Und im Studium habe ich dann geguckt, wo willst du hin? Habe bei der Juso-Hochschulgruppe reingeschneit und bin da geblieben. Bin einer von 2 studentischen Vertretern im Senat für 35.000 Studierende gewesen. Also ich habe dann eigentlich immer, wo ich war, sei es als Richter in der Personalvertretung, als Schulsprecherrat und so weiter. Ich habe immer irgendwo mitgemischt. Und das mache ich jetzt ja auch irgendwie.
In Göttingen haben Sie studiert, damals dann Jura und Philosophie. Warum Jura, haben Sie vorhin erzählt. Philosophie ist jetzt, ich habe mich nie für ein Jurastudium interessiert, trotzdem würde ich jetzt denken, das ist nicht unbedingt eine typische Kombination oder ist es vielleicht doch gerade so?
Also bei mir schon, weil ich hatte das Wahlfach Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, weil ich wollte ein guter Jurist werden, weil ich wollte, dass mir da alle Türen offen stehen und da habe ich gedacht, da gehst du doch mal wirklich an die Grundlagen und da ich ja auch politisch sehr interessiert war, habe ich gedacht, na Philosophie, da auch nochmal wirklich einen Grund zu legen, das war super und das sind ja auch ganz andere Typen, die Philosophie studieren, als die Jura studieren.
Eben.
Und das fand ich gut und ich bin bis heute, lese ich philosophische Bücher genauso gerne wie Romane. Das finde ich super, wenn man so jeden Tag sich um Müllgebühren und dieses und alles kümmern muss, dann ist es auch mal ganz gut, wieder so sich mit den ganz, ganz großen Fragen zu beschäftigen. Das mache ich total gerne.
Findet man da auch Antworten für die Müllgebühren?
Für die Müllgebühren nicht, aber für alle anderen wichtigen Fragen des Lebens vielleicht nicht Antworten, aber zumindest lernt man mal die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist ja schon die halbe Miete.
Hätte ich auch mal machen sollen. Sie sind Ihrer Frau aufgefallen damals, weil Sie wirklich interessante rosa Klamotten im Gandhi-Stil trugen und das schönste Fahrrad auf dem Campus hatten.
Ja, das war eben kurz nach meiner Indienzeit.
Das war die Gandhi-Nummer.
Und ich habe in Indien mir ganz viele Sachen so schneidern lassen, Klamotten, so. Ja, so wie das meine Frau beschrieben hat und das kann man heute gar nicht mehr erklären. Ich habe mir in Indien dann so ein Fahrrad gekauft, das sah eins aus wie eins aus den 30er Jahren, so mit Stempelbremse und 25 Kilo schwer und ich habe es kostenlos im Flieger mitnehmen können. Und ich weiß noch, wie irre das war, dass in Hamburg am Flughafen die Seitentür aufging in der Ankunftshalle und da wurde mein Fahrrad reingeschoben. Ist mir natürlich geklaut worden dann in Göttingen, war leider auch nicht abgeschlossen. Und das war ein Teil meiner Identität. Und zu gucken, ich fand das total cool, so ein klassisches Fach zu studieren und trotzdem irgendwie auch so nicht so ein klassischer Jurist mit Seidentuch und Lackschuhen zu sein.
Auch schon, ja. Im Hörsaal. Zu ihrer Identität gehört auch ihre Musik, die, wenn ich das sagen darf, tatsächlich auch sehr besonders ist. Natürlich vieles widerspiegelt von dem, was Sie schon erzählt haben. Ich suche gerade Alexander Scheer, haben Sie noch ausgesucht, ja. Mit seiner Version von Vater.
Ja. Also erstens, das ist ja, geht ja um Gundermann, das ist ein Liedermacher aus der DDR, der früh verstorben ist, den ich jetzt überhaupt erst entdeckt habe. Mein Vater kommt aus der DDR, ist 53 geflohen, hat mich immer sehr interessiert, was da so, wie Leute in so einem autoritären System damit eigentlich umgehen können. Und der hat wunderbare Lieder gemacht. Und das Lied, das ist ein sehr persönliches. Und es ist eine Coverversion oder eine umgewandelte Version eines Liedes von Tori Amos, eine amerikanische Sängerin, die ich auch total gerne mag. Und ich habe irre lange gebraucht, um zu merken, hey, das kennst du doch irgendwo her. Ja.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord.
Seit 18 Jahren, ne? Seit 18 Jahren sind Sie wieder zurück. 2001 kamen Sie nach Schleswig-Holstein, ja. Von diesen 18, fast 6 Jahre auch schon Oberbürgermeister. Vorher Galway, Berlin und New York. Galway wurde uns erst bekannt durch Ed Sheeran tatsächlich.
Ganz genau, das ist ein super Song und das Video dazu, da sieht man auch viel von Galway.
Ich war auf einem Ed Sheeran-Konzert in Galway. Ist wow. Das nicht cool,
das
oder?
Ist
fast wie San Francisco als Partnerstadt zu haben, wenn man sowas sagen kann.
Das ist kaum zu toppen. Und dann wissen Sie ja auch, wie wunderschön diese Stadt ist.
Ganz nett, ja.
Ich wollte im Studium unbedingt ins Ausland. Ich wollte die Sprache können, wo ich lebe. Das heißt, es sollte England sein. Und da ich schon 1990 mal in Irland war, mit einer Freundin, die am Anfang des Urlaubs nur eine Freundin und nach dem Urlaub meine Freundin war, ich also eine enge Verbindung zu diesem tollen Land habe, war es toll, da zu studieren. Wir waren vor 2 Jahren nochmal in Irland, dann auch mit unserem Sohn. Und das Land hat sich schon ganz stark verändert. Aber diese raue Natur und diese Ursprünglichkeit und auch wirklich so ein Iren sind halt Iren. Das ist immer noch da. Und das ist ein Land, das so ein Seelenverwandter von mir ist.
Und von Schleswig-Holstein in gewisser Weise auch.
Finde ich auch,
ja.
Diese Prägung durch Landwirtschaft, immer so ein bisschen am Rande gelegen. Die Iren haben viel durchleiden müssen und das prägt, hat viele tolle Literaturen hervorgebracht und das mag ich total gerne.
Dann ging es also weiter wieder nach Schleswig-Holstein, über Berlin, New York. Sie haben gesagt, wegen Ihrer Frau ja dann, die hier beruflich zu tun hatte, vielleicht auch ein bisschen Sehnsucht nach Heimat?
Nee, das glaube ich nicht. Nee, also wir waren in Berlin, wir dachten, wir bleiben in Berlin. Dann ist Klaus Müller, der Abgeordnete, für den meine Frau gearbeitet hatte, mit damals sensationell 28 Jahren, glaube ich, hier Minister geworden, Umweltminister. Und da hat er sie mitgenommen. Und da ich nun das Land kannte und noch mein Referendariat machen musste, habe ich gesagt, das kannst du auch gut in Kiel machen. Und dann waren wir uns eigentlich sicher, dann kommt irgendwas anderes. Und nun sind wir beide seit 18 Jahren hier und es geht uns so wie vielen. Die sind scheinbar zuerst mal hier gestrandet und am Ende will man freiwillig hierbleiben. Und das ist so meine Idee auch von der Stadt, dass wir anziehend für solche Leute sind. Wir verlieren jedes Jahr viele Leute, die von Kiel nach Hamburg ziehen. Und mein großes Ziel ist, das mal umzukehren. Am Ende meiner Amtszeit mehr Menschen von Hamburg nach Kiel ziehen.
Ist das der richtige Weg? Ist das der Werbespruch? Du wirst hier stranden und trotzdem bleiben?
Das ist mir egal. Also bei den Professoren der Uni hieß es früher, man weint immer zweimal, wenn man nach Kiel kommt und wenn man geht. So dass man am Anfang erstmal denkt, wie blöd ist das eigentlich?
Ja.
Und ich würde mich natürlich freuen, wenn die am Anfang sich schon auf Kiel freuen, weil wir ein Image, einen Ruf bekommen haben, dass die Leute schon wissen, dass wie toll es tatsächlich ja ist, sonst würden die Leute ja nicht bleiben. Da haben wir offenbar noch ein bisschen an unser Verkauf zu arbeiten, dass das, was schon toll ist an der Stadt.
Ich sehe die Buswartehäuschen in Hamburg schon vor mir.
Ja, ich hoffe doch.
Du weinst immer zweimal.
Ja, genau.
Kiel. Sie haben damals gesagt, als es dann losgehen hier mit dem OB-Job, ich bringe ein, was mir möglich ist, ohne in 2 Jahren vor dem Scheidungsanwalt zu sitzen oder in der Burnout-Klinik zu landen. Das ist 5,5 Jahre her. Sie haben das offenbar geschafft. Bisher waren Sie nicht in der Burnout-Klinik. Das heißt, Work-Life-Balance ist ja das Zauberwort heutzutage, der Zauberbegriff. Das gelingt Ihnen?
Das gelingt die meiste Zeit. Aber ich gestehe auch, dass ich so Anfang des Jahres, also dass auch der Wahlkampf mich natürlich beschäftigt hat, nicht nur zeitlich, sondern auch im Kopf, Das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich Burnout-Prävention machen musste, wo ich wirklich gucken musste, so jetzt ist mal gut, pass auf dich auf. Und das war ja auch während einer Phase, wo meine Frau Staatssekretärin war, wo wir also beide 60, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet haben. Und das war schon sehr auf Kante genäht und manchmal auch darüber hinaus. Und für meine Frau hat das dann bedeutet, dass sie im April gesagt hat, okay, ich trete jetzt einmal zurück, ich lasse mich entlassen als Staatssekretärin. Und das war nach 20 Jahren Durchpowern für sie die goldrichtige Entscheidung. Aber deswegen ist dieses Thema, wie passt man auf sich auf? Es gibt ja diese schöne Stelle in der Bibel, was Hilfe ist mir, die ich würde die ganze Welt gewinnen und nehme Schaden an meiner Seele. Da ist, glaube ich, ganz viel Richtiges dran. Und so schön die Politik ist, meistens geht es da nur um vorletzte Dinge und die letzten passieren auf anderer Ebene.
Sich auch einfach mal erholen in seiner Stadt, geht das überhaupt als Oberbürgermeister?
Also ich habe so ein paar Regeln mir gegeben. Ich dusche mich, bevor ich samstags zum Bäcker gehe. Und ich
das ist eigentlich immer ein guter Plan.
Aber jetzt halte ich ihn auch durch. Ich fahre auch nicht bei Rot mit dem Fahrrad über die Ampel, selbst wenn keiner in der Nähe ist. Und ich würde aber nicht in die Sauna gehen hier in Kiel zum Beispiel.
Nicht?
Ja, nee, nicht in
Damit die sind wir wieder bei Baden-Baden. Ja, Sie sprachen es vorhin an, da habe ich mal den Bürgermeister von Baden-Baden gesehen.
So, das ist ja auch
allen erzählt, was das für ein Anblick war. So. Kein schöner.
Und das gibt's, ich versuche, also man trifft mich ja auch irgendwo an der Supermarktkasse und so weiter, das ist mir auch wichtig und ich merke, dass dadurch, dass ich ja viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, das sehen die Leute. Die sehen, aha, das ist der OB und der lässt sich nicht nur rumkutschieren und das ist gut. Manchmal nervt es auch, wenn man gerade seine Gedanken woanders hat und man wird als OB angesprochen. Aber das ist eingepreist. Neben den ganz vielen tollen Aspekten ist das nun mal so, dass ich nie irgendwo wirklich privat bin. Auch nicht, wenn ich ins Theater oder ins Kino gehe. Das ist so. Und wenn ich mich mal mich wieder erden will, dann fahre ich nach Hamburg auf ein neues Empfang vom Hamburger Abendblatt und dann kennen Sie das vielleicht, wenn man auf einer Party ist, wo man keinen kennt und dann so scheinbar zielgerichtet geht man durch die Masse, um irgendein bekanntes Gesicht zu finden. Ja. Und das ist sozusagen als Oberbürgermeister, das ist ja das Besondere. Man ist in der Stadt, in der man arbeitet, ist man einer der bekanntesten Menschen überhaupt.
Und dann genießen Sie das tatsächlich auch mal.
Und dann ist man woanders. Ja. Ich bin auf dem Urlaub auf Hiddensee, sind wir sehr gerne im Sommer. Da kennt mich niemand.
Er möchte einfach nur mal der Ulf sein. Ulf Kämpfer ist aber der Oberbürgermeister der Stadt Kiel, bekannt wie ein bunter Hund in dieser Stadt und auch im ganzen Land. Auch deswegen macht er Urlaub auf Hiddensee, dass wir das auch noch mal gesagt haben. Hier bist du Mensch, hier darfst du sein. Das haben ihre Nachbarn ihn aufgehängt, diesen Spruch, damals 2014, als sie Oberbürgermeister waren. Da dürfen sie der Ulf sein zu Hause, oder?
Ja, das ist ja eine besondere Konstellation. Wir wohnen in der sogenannten ersten schleswig-holsteinischen Ökosiedlung. Die ist mal in den 90er Jahren gebaut worden, in Kiel-Hasse, zweite Reihe, ganz versteckt. Und da sind wir vor 10 Jahren hingezogen, mit Grasdach und Holzfenstern.
Und nicht mal richtiger Toilette.
Und, na, richtig schon, aber halt eine besondere, eine Komposttoilette. Das ist möglicherweise jetzt nicht das Allertollste, was mich da hingezogen hat. Es ist aber
ist das so wie, weiß ich nicht, diese Dixie heißen die, glaube ich, oder?
Ja, es ist schon ein bisschen
ist
komfortabler.
Das gleiche Prinzip?
Man muss nicht vor die Tür, das ist der Vorteil. Also es ist wie ganz normal, wie man sich das vorstellt. Nur irgendeiner muss das dann auch irgendwann umrühren und nach draußen tragen, wenn es dann Kompost geworden ist. Das ist dann mein Job bei uns. Aber es ist gute Smalltalk-Munition, wenn man mal auf einer Party ist und davon berichten möchte.
Ich komme gerade von der Kompost-Toilette. Ich habe den Kompost rausgebracht.
Ja, vor einem halben Jahr habe ich mir beim Umrühren bin ich vom Hocker gefallen, habe mir den kleinen Zeh gebrochen.
Ei, ei, ei.
Und nein, aber es ist eben was Besonderes. Ja. Und es sind ganz schöne Häuser. Es ist so ein bisschen wie Bullerbü, mitten in der Großstadt.
Und stimmt es, dass Sie keinen Fernseher haben?
Wir haben keinen Fernseher.
Es gibt Strom dort in dieser Siedlung.
Es gibt Strom und Internet. Wir haben, also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin im Dorf und Wald und Wiese und Fußball. Zur Wahrheit gehört auch, ich habe ganz schön viel Fernsehen geguckt. Von Fußball bis zu den ganzen Vorabendserien, ein Colt für alle Fälle und Väter der Klamotte und.
Ja, das ist.
Und ich
habe dann. Ich auch 72 geboren, oder?
Genau, das ist ja, ganz genau. Ja, dann wissen Sie ja, wovon ich rede. Und ich bin da nicht gut drin. Ich bin nicht gut drin, die Schokolade stehen zu lassen, wenn sie neben mir steht. Und wenn im Studium war es ja oft so, dann hat man sich zur Tagesschau hingesetzt mit dem Vorsatz, direkt danach sich an die Hausarbeit zu setzen. Und dann bin ich erst nach den Tagesthemen wieder aufgestanden. So. Also insofern war das auch so eine Art Trockenlegung. Mittlerweile haben wir haben ja Internet und wir haben unsere Computer. Und wir haben natürlich Netflix und all das, was man geben kann.
Wo man also in Wahrheit noch länger sitzt tatsächlich heutzutage als früher vor Feder der Klamotte. Und
aber eben dann, wenn ich zu Hause bin. Ja. Und dann kann ich es gemeinsam mit meinem Sohn und wir als Familie gucken. Und das ist natürlich für mich heute total bequem und super, dass man das, was man mal gucken will, dann auch wirklich dann gucken kann und ich nicht irgendwie sagen muss, ich muss um 8 zu Hause sein, weil der Tatort gleich anfängt oder sowas.
Sie fahren immer mit dem Fahrrad, das haben wir ja auch schon gehört, tatsächlich zu jedem Termin, soweit sich das einrichten lässt. Was ist so der Radius, also wie weit fährt man dann?
Bis nach Schicksee, wenn es sein muss.
Bis Schicksee.
Also ich weiß, dass ich beim Hauptsponsor beim Grillen in Schicksee war, bei Holstein Kiel. Die sind ja alle gut durchtrainiert, die Jungs, die waren aber alle mit dem Auto da oder mit dem Bus und ich war der Einzige, der da verschwitzt mit dem Fahrrad ankam. Und das ist aber ja toll, wenn das jedenfalls das Wetter stimmt, kann man in Kiel fast überall mit dem Fahrrad hinkommen.
Ja, da ist der Radweg auch schön nach hinten, ne?
Ja, nicht.
In der Stadt ist es schwieriger.
Ja, aber wir mühen uns ja redlich. Ich kenne die Stärken und Schwächen unserer Radwege nun wirklich sehr gut. Wir haben ganz tolle, aber wir müssen auch was tun. Und wir müssen ja ein bisschen... Es wird immer, das Auto wird eine Rolle spielen in Kiel, aber wir haben es ein bisschen übertrieben.
Komm. Solange Sie jetzt nicht verfügen, dass alle nur noch Komposttoiletten haben.
Werde ich nicht tun, ehrlich gesagt. Ich könnte auch darauf verzichten, aber ich habe sie nun mal und dann muss ich irgendwie damit klarkommen.
Und ich stelle mir den Ulf vor in seiner Siedlung dort, wie er Van Morrison hört und In the Garden.
Unbedingt. Das ist natürlich Teil meiner Irland-Geschichte, aber auch noch eine andere Geschichte. Das habe ich gekauft in Plön. In den 80er Jahren, da war ein großes Kaufhaus, das hat pleite gemacht. Jede Woche gab es mehr Rabatt und am allerletzten Tag, glaube ich, gab es 80% Rabatt. Und das war nur noch Ramsch und dann fand ich eine CD ohne Hülle, ohne alles. Das war meine erste Van Morrison CD, da ist dieses Lied drauf. Und wenn ich irgendwie meine Top 3 Songs meines Lebens benennen müsste, das wäre auf alle Fälle dabei.
Ist gleich wieder vorbei, meine Güte.
Zeit
rennt, ne? War gar nicht so schlimm wie, weiß ich nicht, Jahreshauptversammlung des Kaninchen. Gibt es noch einen Kaninchenzüchterverein bei uns in Kiel? Muss der Oberbürgermeister dorthin? Das ist immer so ein gern bemühtes Klischee.
Ich vermute, es gibt einen, aber ich war noch nicht da. Aber wir haben 200 Sportvereine, wir haben Kleingartenvereine, wir haben tolle, tolle Leute, die hier die Stadt zusammenhalten.
Das tut mir leid, jetzt wird der Kaninchenzüchterverein sich postalisch wenden an das Rathaus und sagen, warum war der Oberbürgermeister noch nicht da? Ich hätte noch eine kleine Schnellfragerunde für Sie. So all die Fragen, die übrig geblieben sind, die ich noch nicht stellen konnte. Und jetzt ist gleich Schluss, deswegen machen wir das schnell. 120 Sekunden. Sie antworten einfach spontan, was Ihnen dazu einfällt. Auf die Plätze, fertig, los. Wenn ich nicht mit dem Rad fahren kann, dann?
Bin ich frustriert.
Aber Sie haben Chauffeur dann schon, oder? Wenn es über Schilksee hinausgeht.
Ich habe einen Dienstwagen und einen Fahrer.
Ja, aber der ist ja dann, der darf doch auch oft einfach sitzen, oder was macht er dann?
Ja, der hat auch sonst Aufgaben im Rathaus, ist sozusagen Teil des Teams, aber er sagt immer, er wird ja von mir immer gemobbt, weil ich so viele Fahrsachen dann, und manchmal steht er vorne mit laufendem Motor, weil wir uns schlecht abgesprochen haben und dann radel ich mit dem Fahrrad vorbei und der denkt, oh Mann. Ja,
fahr mal wieder in die Garage. Ja. Mit Helm oder ohne?
Bei Pressetermin mit Helm, sonst ohne.
Ach so, mein schönstes OB-Erlebnis.
War, glaube ich, die Beschlagnahme des leerstehenden C&A-Gebäudes für die Flüchtlinge, die nachts auf dem Kieler Bahnhof ankamen und nicht wussten, wo sie bleiben.
Wenn ich das bei meinem Amtsantritt geahnt hätte?
Dann hätte ich es trotzdem gemacht, weil das fast der tollste Job ist, den man machen kann.
Das sagt meine Frau über mich.
Ich bin abgespeichert im Telefonbuch als Ulfi Supergrobi, glaube ich. Und die hat einen sehr guten Blick auf mich, der sowohl kritisch als auch unterstützend ist.
Aber Supergrobi ist doch, also wenn ich mich recht erinnere, eigentlich immer ein bisschen tollpatschig. Er möchte Großes sein und stürzt dann doch ab.
Das ist das Augenzwinkernde. Also wir sind echt ein tolles Paar, finde ich. Und aber wir triezen uns auch sehr und das ist alles richtig
schön, wenn man das seit ja dann 21 waren sie, ne, als sie sich kennengelernt haben.
Wir hatten jetzt gerade 25-jähriges Beziehungsjubiläum und sind seit 18 Jahren verheiratet.
An Bürgersprechstunden nervt mich
gar nichts, weil die Leute ein Recht darauf haben, auch mit ihren scheinbar kleinen Problemen ernst genommen zu werden.
Fußballergebnisse kann ich
auswendig bis in die 80er Jahre.
Das deutsche Silicon Valley
wird irgendwann an der Förde sein. 2-3 Jahre brauchen wir dafür noch.
Angst macht mir.
Ja, die zunehmende Entfremdung innerhalb der Gesellschaft, wo viele Leute nicht mehr miteinander reden und gar nicht hören wollen und wissen wollen, wie der andere tickt. Und das sehen wir an Wahlergebnissen, aber auch an vielen anderen Dingen.
Wenn ich diese Wahl verloren hätte?
Dann hätte es mich ganz schön gefuchst, weil das wäre für mich so gewesen wie, naja, jetzt kennen wir ihn, jetzt wollen wir nicht. Aber es hätte auch wieder irgendwas gegeben, was danach gekommen wäre. Und das gehört zur Demokratie dazu, dass es eben man sich immer wieder anstrengen muss und nicht sicher ist. Und aber geärgert hätte es mich doch ganz schön.
Das würde ich gerne noch einmal lernen.
Klavier spielen und Treppen steigen, ohne immer mal wieder hinzufallen.
Ich mach nur mal mit bei diesem Treppenlauf da oben.
Das einmal, und gut. Aber auch nur einmal. Und das hat mir echt den Rest gegeben.
Ich erinnere mich an die Fernsehbilder. Die sahen wirklich sehr geschafft aus. Und in 10 Jahren?
In 10 Jahren bin ich genauso glücklich, aber ein bisschen weniger gestresst als heute.
Ulf Kämpfer, danke für Ihren Besuch.
Gerne.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.